Ich habe euch heute hier zwei Gegenstände mitgebracht. Auf der einen Seite so ein Plüschherz und ein Gesetzbuch, ein BGB. Gehört nicht mir, hat mir einer unserer Jurastudenten für die Predigt geliehen. Und das Herz steht für die Liebe und das Gesetzbuch steht in meiner Predigt für das Gesetz, aber im biblischen Sinne, also für das Gesetz des Mose. Wir fahren heute Nachmittag als Pastoren weg, um so ein bisschen über die Schwerpunkte unserer Gemeinde in Zukunft nachzudenken mit den Kandidaten gemeinsam. Und wenn ich euch jetzt die Frage stellen würde, worauf sollen wir den Schwerpunkt setzen als Gemeinde? Auf die Liebe oder auf das Gesetz? Was würdet ihr sagen? Liebe, beides. Ja, okay, da merken wir schon eine gewisse Unsicherheit. Also intuitiv würden wir sagen Liebe, denn wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz als Christen. Und das ist auch richtig, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Aber heißt das, dass wir Liebe komplett losgelöst von Gottes moralischem Willen sehen? Also 10 Gebote tun wir weg, die haben uns nichts mehr zu sagen. Liebe. Wie hängen Gesetz und Liebe miteinander zusammen? Schließen sie sich gegenseitig aus? Oder gibt es da einen Zusammenhang? Jemand hat beides gesagt. Ja, aber inwiefern beides? Bringen wir jetzt Opfer im Gottesdienst und lieben uns dabei? Grillen wir danach den Ochsen, den wir hier geopfert haben? Wie hängen Gesetz und Liebe miteinander zusammen? Genau das ist das Thema meiner heutigen Predigt. Das Predigtthema lautet Liebe und Gesetz. Ganz einfach. Es ist eigentlich ein komplexes Thema, aber ich hoffe, dass uns Römer 13, die Verse 8 bis 10 da weiterhelfen können. Ich möchte den Text einmal zu Beginn lesen und während ich lese, schon mal die jeweiligen Betonungen hier gegenstandsmäßig aufzeigen. Paulus sagt, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Also wir merken, irgendwie hängen die beiden Themen doch mehr miteinander zusammen. Aber wie genau? Was ist der Schwerpunkt? Was sollen wir daraus machen? Wir sind im Römerbrief in Kapitel 13. Und für mich ist immer wichtig, nochmal zu betonen, der Römerbrief ist eigentlich das Herzstück des Neuen Testaments. Das hat Martin Luther wunderbar auf den Punkt gebracht. Und die Kapitel 1 bis 11 sind eine wunderbare Darlegung der Schönheit des Evangeliums und eine Verteidigung des Evangeliums. Und ab Kapitel 12 bis 16 beginnt der sogenannte praktische Teil. Da beantwortet Paulus die Frage, wie sollen wir denn jetzt leben, wenn wir Christen geworden sind und das Evangelium angenommen haben? Und deswegen überrascht es nicht, dass Paulus im praktischen Teil schon wieder über Liebe redet. Wenn ihr euch nämlich daran erinnern könnt, in Kapitel 12, wir hatten schon 2 Predigten zum Thema Liebe. Ungeheuchelte Liebe und überwindende Liebe. Und jetzt in Kapitel 13 ist Paulus schon wieder beim Thema Liebe, weil wenn du über christliches Leben sprichst, dann musst du über Liebe sprechen. Aber in dieser Predigt geht es auch mehr darum, wie Liebe und Gesetz zusammenhängen. Zu Beginn unseres heutigen Textes geht es um die Liebe als eine immer ausstehende Schuld. Und das ist mein erster Punkt. Liebe, die immer ausstehende Schuld. Da heißt es in Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig. Das heißt, bevor Paulus hier über die Liebe spricht, spricht er erstmal über Schulden. Und damit schafft er eine Überleitung vom vorherigen Text. Für diejenigen, die sich daran erinnern können, im letzten Text haben wir über die Beziehung des Christus zum Staat nachgedacht. Und im vorherigen Vers, also Kapitel 13, Vers 7, das ist der Vers vor Vers 8, sagt Paulus Folgendes. Da sagt er, gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Das heißt, Paulus sagt, ein Christ soll vorbildlich leben und Steuern zahlen. Seine finanzielle Schuld dem Staat gegenüber soll er nachkommen und auch Zölle zahlen. Und das weitet Paulus jetzt in unserem Text zunächst einmal aus und sagt, seid niemand irgendetwas schuldig. Ich denke, er will damit nicht sagen, ein Christ darf nie sich mal Geld leihen, auch wenn Paulus hier am Anfang auch noch über finanzielle Schulden spricht. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir ein Haus bauen oder kaufen wollen oder ein Auto kaufen, dass wir es nicht finanzieren dürfen. Aber Paulus sagt, zum christlichen Verhalten gehört es eigentlich, dass man seinen Verpflichtungen nachkommt und in dem Sinne niemand etwas schuldig bleibt. Aber dann sagt Paulus, es gibt eine Ausnahme. Lesen wir mal weiter. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur, und das ist die Ausnahme, einander zu lieben. Das heißt, Paulus sagt, im Leben eines Christen darf es bzw. wird es eine Schuld immer geben, die Schuld, den Nächsten zu lieben. Hier geht es nicht um Sündenschuld, die hat Christus getilgt. Hier geht es um eine Verpflichtungsschuld. Wir sind immer unserem Nächsten gegenüber zur Liebe verpflichtet. Wir schulden unserem Mitmenschen immer Liebe. Vor 4 Jahren haben wir uns als Familie ein Auto gekauft und weil ich nicht so der Schraubertyp bin, ich bewundere diese Männer immer, haben wir uns kein stark gebrauchtes Auto gekauft, weil das wäre direkt mit Ärger verbunden für uns. Wir haben gesagt, wir kaufen uns einen Jahreswagen, aber der ist dann teurer und der musste finanziert werden. Und dieses Jahr habe ich die letzte Rate bei der VW-Bank abgezahlt. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man einen Kredit abzahlt, wenn man Schulden begleicht, das ist ein wunderbares Gefühl, oder? Endlich keine Schulden mehr. Aber weißt du was? Eine Schuld wird es in unserem Leben immer geben. Die haben wir nie abgezahlt. Und das ist die Schuld, unseren Nächsten zu lieben. Vor einiger Zeit schrieb mir eine ziemlich verzweifelte Ehefrau aus einer anderen Gemeinde eine E-Mail. Es war ein Hilferuf. Und sie hat ihr Leid darüber geklagt, wie passiv ihr Ehemann ist. Und was sie alles bisher für die Ehe getan hat. Und ich konnte ihre Frustration irgendwo verstehen. Es muss frustrierend sein, wenn der Mann nichts macht. Aber als sie die Konsequenzen angedeutet hat, die sie jetzt ziehen will, ständig mit dem Verweis, was sie alles für die Ehe tut, da ist mir aufgefallen, diese Frau hat angefangen, eine Lüge zu glauben. Und das ist die Lüge, ich habe genug geliebt. Ich habe meinen Mann genug geliebt, jetzt kann ich aufhören und aus der Ehe gehen. Ich habe genug geliebt. Versteht mich nicht falsch, mir geht es hier nicht darum, mit dem Finger auf eine leidende Person zu zeigen. Aber kann es sein, dass wir alle immer wieder in diese Lüge hineinfallen in unserem Denken und sagen, jetzt habe ich genug gemacht, ich muss nicht mehr lieben. Weißt du was, du hast nie genug geliebt, sagt unser Text. Du hast nie genug geliebt. Es kann so schnell passieren, dass wir das denken. Ich begrüße sie immer so herzlich nach dem Gottesdienst. Sie ignoriert mich fast. Ich werde sie von jetzt an meiden. Ich habe genug geliebt. Wir haben als Familie, die Familie XY, schon 2-mal zu uns nach Hause eingeladen, ohne Gegeneinladung. Ab heute brechen wir den Kontakt ab. Wir haben sie genug geliebt. Ich kümmere mich schon um Person X und Y in der Gemeinde. Wenn jetzt noch Person Z was von mir will, da kann ich nicht mehr. Ich werde sie ignorieren. Ich werde sie ablehnen. Ich habe schon genug Personen geliebt. Ihr Lieben, was dieser Text uns sagt, wir haben nie genug geliebt. Die Liebe ist eine immer ausstehende Schuld. Stell dir mal vor, Gott würde irgendwann aufhören, dich zu lieben. Gott würde sagen, jetzt reicht's. Ich habe genug für dich getan. Ich meine, er hätte als Einziger das Recht, das zu sagen. Aber Gott hört nie auf, dich zu lieben. Gott liebt dich jeden Tag, auch wenn es dir schwerfällt, das manchmal zu verstehen, aber lass dir diesen Satz mal heute auch wieder auf der Zunge zergehen. Heute Morgen bist du aufgewacht und Gott sagt, ich liebe dich so sehr, egal wie deine Woche war. Gott hört nie auf, uns zu lieben. Gott liebt uns nicht mal mehr und mal weniger. 33 nach Christus, als du noch nicht auf der Welt warst, hat Gott einen Liebesbeweis gebracht und dabei an dich gedacht. Als Jesus für dich gestorben ist, hat er an dich gedacht. Er hat es aus Liebe zu dir getan. Und das Kreuz ist ein fortdauernder Liebesbeweis Gottes. Gott sagt dir jeden Morgen, schau auf das Kreuz. Das ist meine Liebe zu dir. Und in Römer 8, da sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott hört nie auf, dich zu lieben. Du kannst vieles mit Gott machen, du kannst Gott ignorieren, aber du wirst ihn nie daran hindern können, dich zu lieben. Das kannst du nicht. Und Gottes Liebe zu uns, die soll sich in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen widerspiegeln. Wir sollen Gottes Wesen widerspiegeln. Und deswegen dürfen wir und können wir nicht einfach sagen, jetzt reicht's. Wir haben nie genug geliebt. In den nächsten Versen begründet Paulus, warum die Liebe so zentral ist und zeigt uns jetzt auf, wie Liebe und Gesetz zusammenhängen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt meiner Predigt. Liebe, die Erfüllung des Gesetzes. Paulus macht im zweiten Teil von Vers 8 jetzt hier eine erstaunliche Aussage. Warum ist die Liebe so zentral? Paulus sagt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wie ist das zu verstehen? Wer andere liebt, hat das Gesetz erfüllt. Im ersten Moment könnte man meinen, Paulus sagt, ab jetzt gibt es für Christen nur noch ein Gebot. Liebe deine Nächsten, alle anderen Gebote zählen nicht mehr. Nimm eine Schere oder eine Rasierklinge, schneid dir die 10 Gebote aus deiner Bibel. Es gibt nur noch ein Gebot. Aber das sagt Paulus nicht. Guckt mal Vers 9, da zitiert er nämlich die anderen Gebote, als wenn sie eben auch bestehen. Vers 9. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus sagt nicht, das Gebot der Nächstenliebe schafft alle anderen Gebote ab. Paulus sagt, das Gebot der Nächstenliebe erfüllt alle anderen Gebote, die bestehen. Das ist das, was der Text sagt. Alle anderen Gebote, also das, die das Mitmenschliche miteinander regeln, sagt Paulus, kann man eigentlich zusammenfassen in das Gebot der Nächstenliebe. Jetzt sehe ich immer noch so ein paar Fragezeichen. Das Thema Gesetz ist eben auch ein komplexes Thema. Und ich will euch jetzt mal ein bisschen mehr aufzeigen, wie Liebe und Gesetz eigentlich zusammenhängen. Schaut mal, Jesus wird im Neuen Testament gefragt, was ist das größte Gebot? Und Jesus sagt in Matthäus 22, die Verse 37 bis 40, folgendes. Er sprach zu ihm, und jetzt antwortet Jesus, was das größte Gebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Paulus sagt, das ganze Gesetz, also alles, was wir im Alten Testament haben, dritte Mose inklusive und so weiter, alles hat letztendlich, hängt an dem Doppelgebot der Liebe. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht. Ich finde diese Grafik extrem hilfreich. Die hat unser ehemaliger Pastor Sascha Neudorf hier einmal vorgestellt und ich habe sie von ihm übernommen. Alles, was grün ist, könnt ihr euch jetzt mal wegdenken, okay? Also für uns ist nur schwarz, blau und rot jetzt entscheidend. Jesus sagt, im Kern des ganzen Gesetzes, das Gesetz besteht aus dem Doppelgebot der Liebe, dann aus den 10 Geboten und dann nochmal aus 613 Einzelgeboten. Okay? Und Paulus sagt, im Kern von diesem ganzen Komplex steht das Doppelgebot der Liebe. Das sagt Jesus. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ja? Und dann gibt es ja die 10 Gebote. Es ist so interessant, die 10 Gebote lassen sich auf das Doppelgebot der Liebe zurückführen. Die ersten 4 Gebote der 10 Gebote beantworten eigentlich die Frage, wie liebe ich denn Gott? Ja? Man kann diese 4 zusammenfassen, liebe Gott. Diese 4, du sollst den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten, seinen Namen nicht missbrauchen und so weiter. Der zweite Teil der 10 Gebote, also die Gebote 5 bis 10, beantworten die Frage, wie liebe ich meinen Nächsten? Ja, und hier sehen wir das Doppelgebot der Liebe und darum bilden sich dann die 10 Gebote. Und jedes einzelne Gebot kann man auf eines der Doppelgebote der Liebe zurückführen. Verstanden? So, aber jetzt haben wir das Problem, dass die 10 Gebote relativ pauschal sind. Ja? Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Okay, aber ist das auch schon Ehebruch? Und deswegen braucht es jetzt ganz, ganz viele Einzelgebote, die verschiedene Ausnahmen schildern oder Betonungen. Ja? Zum Beispiel haben wir im 5. Buch Mose ein Gesetz, das da lautet, wenn du ein Haus baust, dann sorge dafür, dass du ein Geländer baust oben, damit nicht, wenn jemand runterfällt, du Blutschuld auf dich lädst. Hier geht es um ein Gebot, dass Leben geschützt werden soll. Und das wiederum ist zurückzuführen auf das Gebot, du sollst nicht töten. Versteht ihr, was ich meine? Du sollst nicht töten heißt nicht nur, jemanden nicht umzubringen. Du sollst nicht töten heißt auch, Leben muss vorher geschützt werden. Und jetzt spielen wir das mal zurück. Eines der 613 Einzelgebote sagt, bau ein Dach, damit keiner ums Leben kommt. Das ist zurückzuführen auf eines der 10 Gebote, du sollst nicht töten. Das ist zurückzuführen auf Liebe deinen Nächsten. Verstanden? Und das Gleiche haben wir auch mit anderen Geboten. Es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann gibt es Einzelgebote, die sagen, was ist bei Vergewaltigung? Sie war verheiratet, wurde von einem anderen Mann vergewaltigt. Hat sie jetzt die Ehe gebrochen? Die Bibel sagt, nein, natürlich nicht. Sie ist das Opfer, sie hat geschrien. Sie steht nicht unter der Strafe, nur der Täter muss bestraft werden. Aber das Ganze, wie gesagt, ist ein Komplex. Und im Kern heißt es, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und das erklärt ein Stück weit mehr. Paulus bezieht sich jetzt eigentlich nur auf die Nächstenliebe in unserem Text, in Römer 13. Da sind wir jetzt wieder zurück. Und Paulus sagt dementsprechend, wenn du das zweite Gebot hältst, deckst du die Gebote 5 bis 10 eigentlich mit ab, der 10 Gebote. Ja, er sagt, denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus sagt hier mit anderen Worten, ihr Lieben, legt den Schwerpunkt auf die Liebe. Die Liebe wiederum erfüllt das Gesetz. Denn wenn du liebst, brichst du nicht die Ehe. Wenn du liebst, bestiehlst du die Person nicht, die du liebst. Aber der Fokus ist die Liebe. Ohne Liebe geht es nicht. Paulus sagt, das ganze Gesetz, all das, was Gottes Willen darstellt, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen, Liebe. Und wenn du Liebe streichst, streichst du Christsein. Ich bin oft schockiert, wenn ich von Christen, von Gemeinden aus einem sehr gesetzlichen Hintergrund höre, was da abgeht. Da wird peinlich genau auf menschengemachte Regel gepocht und dabei streitet man sich und das geht durch die Familie. Da schlägt man sich fast die Köpfe ein. Alles, weil das Gesetz und zusätzliche Gemeinderegel, die gar nicht so in der Bibel stehen, irgendwie gehalten werden müssen. Aber was fehlt, ist der eigentliche Kern, die Liebe. Das ist genau Pharisäertum. Das ist das, was Christus an den Pharisäern so kritisiert. Wisst ihr, die Pharisäer haben peinlich genau auf den Paragraphen geachtet. Die haben sogar Minze und Kümmel verzehntet, von allem den Zehnten. Und Jesus sagt, ihr achtet so peinlich genau auf jedes einzelne Gebot, aber das große Bild habt ihr vergessen. Da ist ein Blinder, der war von Geburt an blind. Was ist das für ein Leiden? Nie Farben zu sehen. Und Jesus kommt. Jesus ist der Heiler. Und Jesus heilt diesen Blindgeborenen. Er sieht. Und wisst ihr, die Pharisäer können sich nicht freuen. Es war am Sabbat. Es war am Sabbat. Gebot halten, aber das große Bild, die Liebe, nicht mehr zu sehen. Ich bin so schockiert, was ich höre, was in manchen gesetzlichen Kreisen abgeht. Und mein Gebet ist, dass Gott Umdenken schenkt. Ich habe es erlebt bei meinem Opa. Mein Opa ist vor ein paar Monaten heimgegangen. Mein Opa kam, er war sein Leben lang oder zumindest in den letzten Jahrzehnten in einer sehr, sehr gesetzlichen Gemeinde. Und es war oft schwer, sage ich ganz offen, die Gespräche mit ihm. Ich habe ihn besucht, es ist mein Opa, ich wollte ihn ehren und es ging immer um das Gesetz. Immer waren wir beim Thema Gesetz und ich habe das einfach schweigen. Ich dachte, komm, diskutieren bringt nicht so viel. Ich habe es hingenommen und bin wieder weggefahren und irgendwann habe ich angefangen, für ihn zu beten. Das, was jetzt passiert ist, ich will nicht sagen, das ist aufgrund meines Gebetes passiert, aber ich war am Beten im Prayer Walk. So, Herr, bitte schenk du Opa offene Augen, dass er das Evangelium noch mehr sieht, dass er sich darüber freut, was du für ihn getan hast, dass er die Zusammenhänge versteht. Mein letzter Besuch vor seinem Tod war ein ganz, ganz anderer. Ich habe meinen Opa nicht mehr erkannt. Plötzlich, er freut sich über das, was hier in Ostheim passiert. Er sagt, boah, das sind so gute Nachrichten, mit 90 noch umgedacht. Andere kommen zu mir und sagen, was ist mit dem Opa los? Der ist ja ein anderer Mensch, der sagt, es geht nur noch, es geht um die Liebe. Das war seine Botschaft zum Schluss. Es geht um die Liebe. Und deswegen habe ich Hoffnung. Das ist das, was Paulus dir heute sagen will. Es geht um die Liebe. Denn die Liebe erfüllt das Gesetz. Möge Gott Umdenken schenken in vielen gesetzlichen Prägungen. Aber es gibt auch eine andere Gefahr. Und die Gefahr besteht auch. die Gefahr besteht, dass wir Liebe und Gebot nicht mehr zusammen sehen im Sinne von die Liebe erfüllt das Gebot, sondern dass wir sagen, wir entleeren den Begriff der Liebe und haben mit Moral jetzt nichts mehr am Hut. Moral war gestern und im Namen der Liebe ist alles erlaubt. Das wäre auch völlig Gegensatz unseres Bibeltextes, weil Paulus sagt, die Liebe tut dem Nächsten nicht Böses. Das heißt, Liebe hat ein moralisches Empfinden. Was ist böse? Wenn ich liebe, begehe ich keinen Ehebruch. Das heißt, die Liebe braucht Moral als Grundlage für das, was gut und böse ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier in unserer Gesellschaft eine sehr, sehr große Unklarheit haben. Wir haben Liebe und Moral, damit meine ich wir als westliche Welt, haben Liebe und Moral voneinander getrennt. Das sind zwei Paar Schuhe, völlige zwei Paar Schuhe. Schaut mal, die schwedische Schauspielerin und Sängerin Zara Leander, die sang schon im Jahr 1938 das bekannte Lied »Kann denn Liebe Sünde sein?« Und ich habe euch mal ein paar Strophen dieses Liedes mitgebracht. Sie singt »Kann das wirklich Sünde sein, wenn man immerzu an einen nur denkt? Wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück, niemals werde ich bereuen, was ich tat. Und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Liebe kann nicht Sünde sein, auch wenn sie es wäre, wäre es mir egal. Lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zu Qual, denn er spricht immer nur von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass er niemand glücklich sehen kann, sagt er dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht, frag ich voll Bescheidenheit mit lächelndem Gesicht, kann die Liebe Sünde sein? Ihr Lieben, hier haben wir eine deutliche Trennung von Liebe und Moral. Moral ist langweilig, Moral ist von gestern, Liebe ist spannend und aufregend und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Das war schon die populäre Meinung im Jahr 1938, also 30 Jahre vor der 68er-Generation. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, um unsere Welt zu verstehen, in der wir leben, in der wir morgen wieder auf der Arbeit sind, warum tickt die Gesellschaft so, wie sie tickt? Wie sind wir dahin gekommen? Liebe, den Liebesbegriff vollkommen von Moral zu entleeren und im Namen der Liebe alles zu erlauben. Da sind zwei Jugendliche aus christlichem Elternhaus, die vorehelich ins Bett gehen und damit rechtfertigen, ja, wir lieben uns doch. Was machen wir mit den zwei Frauen, die sich lieben und heiraten wollen? Da wird in sogenannten christlichen Kreisen gesagt, ja, das, was die Bibel ablehnt, ist die ausbeutende Homosexualität. Aber wenn es im Einklang miteinander geschieht, wenn die beiden sich doch lieben, das ist in Ordnung. Ich habe dazu in meiner Römer 1-Predigt zu dem Titel »Ein verhängnisvoller Tausch« mehr gesagt. Auf diese Predigt möchte ich an dieser Stelle verweisen. Aber schaut mal, mit dieser Argumentation, alles, was Liebe ist, ist dann auch erlaubt. Wisst ihr, damit können wir Inzest und Pädophilie irgendwann legitimieren. Wenn sich zwei leibliche Geschwister lieben und heiraten wollen, dann dürfen sie das doch. Versteht ihr? Liebe braucht immer eine moralische Grundlage. Sonst kommen wir in Teufels Küche. Die Frage ist, wie sind wir dahin gekommen? Carl Truman, der das Buch geschrieben hat, Der Siegeszug des modernen Selbst, ich empfehle es wärmstens, im Verbum Verlag erschienen, der zeigt die Entwicklungen auf. Und ich möchte euch da kurz mit hineinnehmen, einfach um aufzuzeigen, wir sind Kinder unserer Zeit. Da gab es Denker, die die Denkweisen unserer heutigen Zeit geprägt haben. 5 will ich euch ganz in Kürze vorstellen. Einmal Jean-Jacques Rousseau, ein französischer Philosoph im 18. Jahrhundert. Wisst ihr, was Rousseau gesagt hat? Und er ist sehr einflussreich bis heute. Der Mensch ist von Natur aus gut. Seine Umstände und Gesellschaft verderben ihn. Kommt euch das bekannt vor? Das ist 18. Jahrhundert. Deshalb braucht er einen Fokus auf sich und seine Gefühle. Der Einzelne ist am authentischsten, wenn er in der Öffentlichkeit die Wünsche und Gefühle auslebt, die sein Innenleben prägen. Fazit, das Gefühl ist die Norm für das, was richtig und falsch ist. Ja? Richtig ist, was sich richtig anfühlt. Ich achte immer auf mein Gefühl. Problematisch. Dann kam Karl Marx. Karl Marx hat gesagt, er kam ja mehr von der Wirtschaft her, er sagt, die Geschichte ist eine Geschichte der Unterdrückung. Und Unterdrückung muss aufhören. Und moralische Regeln, die es gibt, dienen eigentlich nur zur Unterdrückung. Eigentlich sind es die Machthaber, Kirchenoberhäupter, die 10 Gebote proklamieren, weil sie damit Menschen unterdrücken wollen. Ja. Fazit, die moralischen Regeln müssen abgeschafft werden, weil sie den Menschen unterdrücken. Das war die Botschaft von Karl Marx. Dann kam Charles Darwin, den kennen wir besonders aus dem Biologieunterricht. Darwin hat die Botschaft vermittelt, der Mensch hat keine gottgegebene Bestimmung, weil er lediglich eine Weiterentwicklung des Affen ist. Fazit, wenn du lediglich die Weiterentwicklung eines Affen bist, dann gibt es keine gottgegebenen Gesetze, dann gibt es keine klare Zielsetzung für dein Leben. Und das war der Boden, auf den dann Nietzsche auftrat, Friedrich Nietzsche. Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot. Also ist das Fundament der Religion eigentlich entlarvt worden. Und was Nietzsche so geärgert hat, ist, obwohl wir eigentlich Gott für tot erklärt haben, prägt die Gottesmoral weiterhin unsere Gesellschaft und dem muss ein Ende gesetzt werden. Fazit, der Mensch wird zum Urheber, was falsch und richtig ist. Wenn Gott tot ist, dann gibt es keine letztendliche Instanz mehr. Dann entscheidet der Mensch, was eben gut und richtig ist. Und dann kam Freud, Sigmund Freud. Sigmund Freud hat gesagt, der Mensch wird durch sein sexuelles Begehren definiert. Sinn und Inhalt eines guten Lebens ist die persönliche sexuelle Erfüllung. Fazit, die Moral ist ein Spielverderber für die Liebe. Warum bin ich auf diese 5 Personen im Rahmen eines Gottesdienstes eingegangen? Weil die Gedanken dieser 5 Männer unsere Gesellschaft bis heute hin extrem prägen. Wir finden diese Gedanken in Schulbüchern. Schaut mal bei euren Kindern in die Schulbücher, da sind die Gedanken dieser 5 Männer. Wir finden sie in den Vorlesungen der Universitäten. Wir finden sie in Filmen und Serien. Wenn man mal Filme auslegt, was für eine Botschaft, was für eine Predigt kommt hier rüber, bist du bei einem von diesen 5 mindestens. Und deswegen kann es so schnell passieren, ihr Lieben, und das ist mein Anliegen, dass wir der Botschaft dieser Welt glauben. Es hört sich doch auch so gut an. Lasst uns einfach lieben. One love. Eine Liebe. Wir alle. Es hört sich attraktiv an. Es geht um die Liebe. Aber was die Welt meint, ist eine Liebe losgelöst von jeder Moral. Und Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht der Welt gleich. Übernimmt nicht das Denken dieser Welt. Ihr Lieben, was uns klar sein muss, ist, wir haben eine komplett andere Weltanschauung als Christen. Wir glauben an einen Gott, der uns gemacht hat zu seiner Ehre. Nicht zu unserer Selbstverwirklichung, sondern damit wir für ihn leben. Er hat alles für uns getan, damit wir uns jetzt in einer Liebesbeziehung ihm hingeben und Freude daran finden, seinen Willen zu tun. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch so ermutigen, dass wir hier unsere Denkweise immer wieder erneuern lassen anhand des Wortes Gottes. Vielleicht sagst du jetzt, okay, André, nachvollziehbar, aber ich habe das mit dem Gesetz immer noch nicht so ganz verstanden. Muss ich mich jetzt an die Gesetze halten oder nicht? Ich will nicht, dass jemand verwirrt aus dem Gottesdienst geht. Deswegen nutze ich das jetzt mal, um so ziemlich alles, was Paulus zum Gesetz sagt, jetzt nochmal hoffentlich kurz und bündig zusammenzufassen. Paulus stellt an vielen Stellen im Neuen Testament klar, dass kein Mensch durch das Halten des Gesetzes gerettet wird. Niemand wird durch das Gesetz gerettet. Das Gesetz ist dem Menschen aber gegeben worden, um zu erkennen, was ist Gottes Anspruch für mein Leben? Was ist Gottes Wille? Was ist damit Sünde und was ist nicht Sünde? Und das ist ein Problem für uns Menschen, weil wir erkennen durch das Gesetz, was Sünde ist, aber wir haben in uns durch die Sünde ist wie ein Virus, der ist seit unserer Geburt in uns drinnen. Wir haben in uns keine Fähigkeit, von uns aus das Gesetz zu halten. Haben wir nicht, kein bisschen. Und das Gesetz gibt uns nicht die Befähigkeit dazu. Und in diesem Sinne ist das Gesetz ein Instrument der Verurteilung. Das Gesetz ist ein Instrument der Verurteilung. Wenn wir das mal mit einem medizinischen Vergleich deutlicher machen wollen, das Gesetz ist sowas wie ein Röntgengerät. Ein Röntgengerät ist super zur Diagnostik, aber unbrauchbar zur Therapie. Das Gesetz zeigt auf, wo das Problem ist, aber es kann nicht die Lösung schaffen für ein Problem. Und deswegen haben wir ein Problem, weil das Gesetz gegen uns gerichtet ist und wir brauchen Hilfe von außen. Und genau dann kommt Galater 4. Es braucht Hilfe von außen. Und in Galater 4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. geboren von einer jüdischen Frau, als Jude unter das Gesetz getan. Und anders als Adam, anders als die Nachkommen von Adam, war Jesus der Einzige, der jedes einzelne Gebot vollkommen im Gehorsam erfüllt hat. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt, sich an alles gehalten. Und dann ist Jesus ans Kreuz gegangen, stellvertretend für uns. Eigentlich hätten wir da hängen müssen, weil das Gesetz gegen uns gerichtet ist. Und Jesus sagt, ich nehme den Fluch des Gesetzes. Ich nehme die Strafe, die du tragen müsstest, weil du schuldig bist, auf mich. Und ich gehe ans Kreuz und ich bezahle dafür, damit du losgekauft wirst vom Fluch des Gesetzes, damit Sünde vergeben werden kann, damit die Strafe gesühnt werden kann. Und jeder Mensch, der das erkennt, jeder Mensch, der erkennt, ich muss kapitulieren, ich kann mich nicht selber retten, das Einzige, was ich brauche, ist meine Kapitulationsurkunde, ich habe versagt und Jesus ist meine einzige Hoffnung und ich setze meine ganze Hoffnung nicht auf mein Werk, sondern auf sein Werk. Da sagt die Bibel, dieser Mensch bekommt die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, die Christus erfüllt hat, durch den Glauben zugerechnet, als wenn wir alles erfüllt hätten. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Jesus sagt, du bist nicht mehr schuldig, weil du an mich glaubst. Und nicht nur das, Jesus sagt, ich erkläre dich hiermit für gerecht. In einem Lied, das ich so schätze, da heißt es, sein Kleid für meins, ein Tausch so wunderbar. Ein Schuldgewand trug er, das meines war. Gerechtigkeit umhüllt mich, mich den Rebell. Ich lebe in ihm, er starb an meiner Stelle. Ich möchte dir heute sagen, Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Jesus hat deine Sünden auf sich genommen. Jesus ist für dich gestorben, damit du echtes Leben finden kannst. Und wenn du heute erkennst, ja, das Gesetz ist gegen mich gerichtet, ich schaffe es nicht, es zu halten. Der Zorn Gottes liegt auf mir, dann möchte ich sagen, flieh zum Kreuz, flieh zu Jesus. Und du kannst das praktisch nach dem Gottesdienst tun. Wir können gerne mit dir zusammen beten. Bleib zurück und sage, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte das in Anspruch nehmen, was er für mich am Kreuz getan hat. Was für eine Aufgabe oder wie stehen wir denn jetzt als Christen zum Gesetz, nachdem wir gerechtfertigt worden sind? Die Bibel sagt, als Christ bist du nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Römer 6, Vers 14. Das heißt, und das ist so eine gute Nachricht für dich als Christ, das Gesetz beherrscht dich nicht mehr, weil du einen neuen Herrn hast. Und das ist Jesus Christus. Das Gesetz kann dich nicht mehr beherrschen. Aber noch besser, das Gesetz kann dich nicht mehr wirksam verdammen. Denn in Römer 8, Vers 1 steht, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Da kann das Gesetz nicht mehr verdammen, weil Gott uns durch Jesus sieht. Auch wenn wir unzulänglich sind, auch wenn wir sündigen. Jesus zu Rechten Gottes tritt für dich ein und sagt, ich habe für ihn bezahlt. Deswegen kann kein Verkläger, kein Gesetz ihn wirksam verklagen. Das ist gute Nachricht. Aber, jetzt kommt ein Aber, das wichtig ist. Dass wir Gläubige nicht mehr unter dem Gesetz sind, bedeutet nicht, dass es keine moralischen Ansprüche mehr an unser Leben als Christen gibt. Amen? Aber wie sehen wir das? Also es geht nicht darum, dass ich sage, okay, Eintrittskarte in den Himmel, safe, und jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Da haben wir nichts verstanden. Auf der einen Seite stellt die Bibel klar, der alte Bund hat ein Ende. Ja? Also Speisegebote, die ganzen Riten, Reinheitsgebote, Beschneidung, Opfer, hat sich alles erledigt mit dem Kreuzestod Jesu. Vorhang zerrissen, neuer Bund tritt in Kraft. Auf der anderen Seite stellt Paulus klar, dass er zwar nicht mehr unter dem Gesetz ist, aber nicht ohne Gesetz ist. 1. Korinther 9. Was bedeutet das? Paulus sagt, ich stehe unter dem Gesetz Christi. Was ist das Gesetz Christi? Das heißt ja auch in Galater 6, Vers 2, tragt die Lasten des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was ist das Gesetz Christi? Das Gesetz Christi ist eben die Betonung nochmal auf diesen Kern. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und eine Sache, ihr Lieben, Und das ist der Hammer. Eine Sache hat sich grundlegend geändert. Das Gesetz wird an einen Christen nicht mehr von außen herangetragen. Es ist nicht ein Maßstab, der von außen an uns herangetragen wird, du sollst, sondern die Bibel sagt, das Gesetz ist jetzt in unser Herz geschrieben worden. Und das ist ganz neu. Die Bibel sagt im Alten Testament, er wird das steinerne Herz rausnehmen und uns ein fleischernes Herz geben. Das heißt, ein Herz, das Gottes Willen tun kann. Das Gottes Willen tun will. Er schenkt Wollen und Vollbringen. Kann es sein, dass wir manchmal oft niedergeschlagen sind, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen? Weißt du was? Du hast ein neues Herz. George Eldon Ladd erfasst das Ganze, was ich hier rübergebracht habe, nochmal gut zusammen. Und ich möchte das Zitat einmal lesen. So hat Christus das Gesetz als Weg der Gerechtigkeit und als zeremoniellen Kodex zu Ende gebracht. Aber das Gesetz als Ausdruck des Willens Gottes ist dauerhaft. Und die Person, in der der Heilige Geist wohnt und die so von der Liebe gestärkt wird, wird befähigt, das Gesetz zu erfüllen, wie es Menschen unter dem Gesetz niemals könnten. Das ist die große Veränderung. Jetzt können wir es, aber nicht wir, sondern der Heilige Geist in uns. Wenn wir denken, bei unserer Wiedergeburt sind wir nur ein bisschen besser geworden, dann unterschätzen wir, was bei unserer Wiedergeburt alles passiert ist. Christus hat uns komplett neu gemacht bei unserer Wiedergeburt und uns einen Geist gegeben, der uns hilft. Im heutigen Predigttext ging es eigentlich schwerpunktmäßig um die Liebe. Paulus hat die Liebe hochgehalten und sagt, legt darauf den Schwerpunkt, denn die Liebe erfüllt das Gesetz. Und wir haben am Anfang der Predigt festgehalten, wir sind immer unserem Nächsten Liebe schuldig. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, André, es fällt mir oft so schwer zu lieben. Meine kleinen Kinder, die bringen mich an meine Grenzen. Und ich als junge Mutter, ich bin ständig am Abend einfach nur mit einem schlechten Gewissen, sitze ich da und denke, ich kann sie nicht lieben. Mir fehlt die Geduld, das ist so schwer. Vielleicht sitzt du hier heute und sagst, ja André, du sprichst von Liebe, aber weißt du, mit welchem Ehepartner ich verheiratet bin? Es fällt mir so schwer, manchmal, nicht immer, aber oft fällt es mir so schwer, meinen Mann oder meine Frau zu lieben. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich habe einen Verwandten in unserer Familie, ich habe einen Arbeitskollegen, ich habe einen Nachbar, ich kann ihn nicht lieben, obwohl ich Christ bin. Ich möchte dir sagen, vertraue nicht auf deine Kraft, sondern in dir lebt dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist ist Power. Der Heilige Geist hat so eine Kraft. Und deswegen möchte ich dir das auch als Zuspruch heute geben. Versuche es nicht aus deiner Kraft, dann kommst du an die Grenzen deiner Liebe. Aber vertraue auf die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Und der Heilige Geist in uns hat beständig nur ein Anliegen. Ich will Liebe, ich will die Frucht des Geistes produzieren. In diesem Sinne wünsche ich uns wirklich, dass wir dem Geist Gottes vertrauen in unserem Leben. Und lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Amen.